Matthäus 28, die Verse 1 bis 10. Kleiner Tipp an der Stelle, es lohnt sich immer, seine eigene Bibel dabei zu haben, entweder im Handy oder in Papier. Aber ich sage euch eins, Papier geht schneller. Nach dem Sabbat aber kam beim Aufleuchten des Morgens zum ersten Wochentag, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um das Grab zu sehen. Und es entstand ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein weg und setzte sich drauf. Sein Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter und sie wurden wie tot. Der Engel jedoch begann zu reden und sagte zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, denn er ist auferweckt, wie er gesagt hat. Kommt und seht den Ort, wo er gelegen hat. Und dann geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, er ist von den Toten auferweckt worden und siehe, er geht euch voran nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Da gingen sie eilig vom Grab weg, voll Furcht und großer Freude und liefen, um es den Jüngern zu verkündigen. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sagte, seid gegrüßt. Sie aber traten hinzu, umfassten seine Füße und warfen sich vor ihm nieder. Da sagt Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht. Geht hin und verkündet meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Wenn man diese Geschichte liest mit europäischen Augen des modernen Zeitgenossen, dann ist das sehr weit weg von dem, was wir im Alltag erleben und zur gleichen Zeit doch sehr herausfordernd, sehr spannend. Also wer gerne ins Kino geht, findet hier wunderbares Material, das man szenisch gigantisch ausgestalten kann. Ja, das würden alle Filmemacher, die würden sich da freuen und verkünsteln, was man da mit Lichteffekten zaubern könnte. Die Situation für die Frauen damals, für die Menschen, wie schon im Gottesdienst angedeutet, war eigentlich zu Beginn des Tages, so schön das Morgenrot auch war. Es gibt ja immer Geschwister, die frohlocken. Ja, Menschen, die sind immer ganz glücklich, wenn die ersten Vögel piepen und dann irgendwie so golden, hinten orange, der neue Morgen dämmert. Manche sind da völlig verzückt und meinen, sie müssten auch alle damit gleich verbal beglücken. Sie kommen ins Reden und verkünden den neuen Tag. Schau, hör die Vögel, sieh den schönen Himmel. Und eigentlich wollte man weiterschlafen. So schön es damals alles gewesen sein mag, ich glaube, die beiden Frauen, die eine besondere Beziehung der Nähe zu Jesus hatten, waren in einer völlig anderen Stimmung. Ihr Herz, so würden wir heute sagen, war schwer. Es gibt Gänge, die geht man nicht. Da schleppt man sich eher von A nach B. Ich weiß nicht, ob sie gerannt sind. Ich glaube nicht. Ich weiß auch nicht, ob sie viel geredet haben. Ich vermute auch nicht. Sie wollten das Grab anschauen, denn das war ihnen geblieben. Und das ist eigentlich so, wenn wir heute moderne Zeitgenossen sehen, das, was allen bleibt. Vielleicht ein Ort mit einem Stein, wo der Name draufsteht. Viele neuere Grabsteine haben mittlerweile kleine Kunstwerke oder auch Bilder drauf vom Verstorbenen. Die Geburtsdaten, vielleicht noch ein Spruch, der die Lebensphilosophie dieses Menschen wiedergibt ob nun christlich oder nicht christlich. Das Grab, der Stein, der Ort. Und es ist gut, dass es so einen Ort gibt, wo man hingehen kann, um noch einmal zu erinnern, was der andere gelebt hat, was er gesagt hat, um noch einmal an diesem Ort einzutauchen in die Welt der Erinnerung mit diesem Menschen, der hier an dem Grab und in diesem Grab liegt. Gräber markieren in dieser Welt die für uns unüberwindbare letzte Grenze. Man kann sich stylen, wie man will, man kann sich die Haare färben, wie man will, wenn man welche noch hat. Man kann sich liften lassen, man kann sich spritzen lassen. Man kann mit 65 tun, als wäre man 14. Es wirkt mitunter unterhaltsam, wenn man Menschen bei diesem Versuch beobachtet. Aber am Ende bleibt es dabei, das Grab ist das, was die modernen Zeitgenossen vor sich sehen. Und dann ist damit verbunden entweder der unendlich währende Schmerz, der geliebte Mensch ist weg, oder es ist so dieser Ort, wo man vielleicht gar nicht hingeht, weil man eigentlich sagt, es ist eh alles jetzt vorbei. Das war's. Da kommt nichts mehr. Es war eine gute Zeit, ja, aber jetzt ist Schluss. Auch in der heutigen Zeit ist der Tod die letzte Grenze. Wir reden nicht drüber. In unserer westlichen Kultur haben wir den Tod aus dem Alltagsleben ausgegrenzt. Wir haben Spezialdiensten es in Auftrag gegeben, sich um die Toten zu kümmern. Totenwache halten ist in unseren Breiten unbekannt. Glückselig der, der im Krankenhaus oder wo immer auch nicht alleine sterben muss. Aber ansonsten ist das vielen Menschen so, dass sie einsam, dass sie allein sterben. Bis hin, dass Beobachtungen da sind, dass man auch den Eindruck hat, manche Sterbenden möchten auch allein sterben. Aber wie trostlos und wie schmerzvoll ist es, wenn das dann alles ist? Es bleibt dann nur eine Lücke oder eine ganz eigenartige Auferstehungshoffnung, die, ich sage mal, weltlicher Art ist. Du lebst, solange wir an dich denken. Die Kraft der Erinnerung, die den anderen in einem irgendwie, soll ich sagen, zombieartigen, untoten Zustand hält. Du lebst, solange wir dich erinnern. Der Versuch, die Grenze doch irgendwie zu durchbrechen. Die Hoffnung des Menschen, es möge nicht alles zu Ende sein. Und eigentlich ist die Botschaft der Auferstehung für viele Menschen heute deshalb auch für uns zur Erinnerung, zur Ermutigung sehr, sehr aktuell und modern. Manchmal habe ich den Eindruck, so mit der Auferstehung und mit dem Auferstandenen, das ist so, das nimmt uns keiner ab. Vielleicht ist es einfach hilfreich, einmal dort anzufangen, wo man zeigt, da gibt es die Grenze für dich und für mich. Da gibt es den Tod für dich und für mich. Ich finde es interessant, wenn Fußballer im Fernsehen erzählen, die Ereignisse in Dortmund haben uns gezeigt, dass Fußball nicht das letztwichtige ist, sondern es noch einen anderen Sinn des Lebens gibt. Preis dem Herrn. Hoffentlich den richtigen Sinn. Aber sie haben in einer unglaublichen Nähe der Todesbedrohung gespürt, es hätte auch zu Ende sein können. Und dann wären unsere schönen Sportlerfrauen Witwen mit zwei kleinen Kindern. Und dann gäbe es einen Grabstein, wo vielleicht mein Name draufsteht. Und dann kommen diese Fragen, das kann doch nicht alles gewesen sein. Stimmt, wäre auch schade. Wir könnten sagen, es ist auch nicht alles. Der Tod hat nicht das letzte Wort, wie wir glauben. Wer Gott aus dem Leben beseitigt, für den wird der Tod das letzte Wort. Wer sein Leben ohne Gott lebt, muss damit leben, nach dem Tod kommen die Würmer. Dann ist aber auch mit der Aufregung vorbei, vorerst. In unserem Text gehen die beiden Frauen auch in ihrer Tradition zum Grab, um noch einmal dem Verstorbenen Ehre zu geben, um ihn zu salben, vielleicht um ihn noch einmal zu berühren. Sie wissen ja nicht, ob sie in das Grab reinkommen, wie sie das Grab vorfinden. Der Stein, der davor gerollt war, war sehr, sehr groß, kaum zu bewegen von zwei zarten Frauen. Und dann passiert etwas in unserer Geschichte, wo Gott anfängt zu handeln und zu reden, und die Botschaft dieser Geschichte beginnt schon in dem, was wir gleich lesen. Und siehe, es entstand ein großes Erdbeben. Wer einmal die Bibel nicht nur in kleinen Partikeln liest, sondern immer wieder mal versucht, im Ganzen zu verstehen, wird entdecken, immer dann, wenn Gott kommt, ist Himmel und Erde in Form von Erdbeben, von geradezu meteorologischen Erscheinungen und fast Katastrophen begleitet. Anders konnte man sich das gar nicht vorstellen. Wenn Gott kommt, wackelt die Welt. Das muss so sein. Wenn Gott kommt, wackelt die Welt. Da könnte man sagen, oh, jetzt kommen. Glaubst du, das hat da nicht stattgefunden, dieses Erdbeben? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich hat es stattgefunden. Und wenn es nicht stattgefunden hat, wäre es auch nicht schlimm. Gott handelt. Gott handelt. Gott kommt und bezieht Himmel und Erde ein. Und dramatische Situationen am Grab kommen in Gang. Gott handelt. Warum? Der Engel des Herrn, Gott selbst sozusagen, steigt in seiner Kraft, in seiner Herrlichkeit vom Himmel, tritt herzu, wälzt den Stein weg und setzt sich drauf. Es ist die Kraft Gottes, die kommt, wo ein Engel kommt und einfach diesen Stein berührt und zur Seite schiebt. Und zur gleichen Zeit ist bereits passiert, was nachher verkündet wird, nämlich, dass Jesus Christus auferstanden ist. Denn sein Aussehen war wie der Blitz. Man guckt nicht gerne in einen Blitz. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man so fotografiert wird, nicht bei der Polizei, sondern bei Familienfeiern, und man guckt genau in den Blitz. Das ist unangenehm. Ein wievielfaches von dieser Helligkeit muss aufgeleuchtet sein in diesem Moment. Dramatisch. Die Soldaten, die dabei sind, die eigentlich mit ihrem Leben dieses Grab bewachen sollen. Wenn das Grab geöffnet wird, wenn jemand den Leichnam stiehlt, wussten diese Soldaten, dass sie hingerichtet werden. Auf die Soldaten, für die Soldaten, bei Verletzung ihrer Dienstpflicht stand der Tod. Sie wussten, sie stehen hier mit ihrem Leben vor dem Grab, dass sie abgeben müssen, dass sie opfern müssen, falls etwas passiert und das Grab geöffnet wird. Und schon ist es passiert. Gott kommt total hell. Es ist gleißendes Licht. So hell, dass es heißt, sein Gewand ist weiß wie Schnee. Es war wahrscheinlich gar nicht weiß. Es war so überstrahlt von der Lichtkraft, die dort von Gott in diesem Moment an diesen Ort gebracht wurde. Die Soldaten fielen um wie tot. Sie waren geflasht, sagen wir heute modern, geblitzt halt. Aber nicht die Frauen. Dann können wir die Frauen frohlocken. Wir sind halt auch tougher und haut nicht so viel um. Selbst wenn der Herr kommt, bleiben wir stehen. Gut, wir lassen das jetzt mal offen. Der Engel jedoch begann und sprach zu den Frauen, aber die eben lebendig waren. Die waren nicht umgekippt, die waren wirklich nicht umgekippt. Vielleicht gibt es eine Begegnung Gottes mit Menschen, die ihn nicht kennen, die in diesem Moment, wo sie dem lebendigen Gott begegnen, wirklich umwerfend sind. Der Engel jedenfalls beginnt mit den Frauen zu reden. Und das ist immer gut, das nochmal sich zu erinnern, wenn Gott mit uns redet, beginnt er in der Regel immer mit den Worten, fürchte dich nicht. Hier spricht er nun zwei Frauen an und deshalb die Mehrzahl, fürchtet euch nicht. In der Gegenwart Gottes, und das liegt ja auch drin, in dieser Lichtglanzatmosphäre, in dieser ungetrübten Klarheit seiner Heiligkeit, seiner Helligkeit, in dem Lichtglanz Gottes, gibt es keinen Platz für Schatten, gibt es keinen Platz für Sünde, gibt es keinen Platz für Schuld. Wo der normale Mensch, wo wir sündige Menschen dem lebendigen Gott begegnen, müssten wir im Lichtglanz seiner Majestät vergehen. Uns müsste es wie die Soldaten umhauen. Wir müssten zu Boden fallen wie tot. Und da kommt Gott und sagt und spricht. Und immer wenn Gott spricht, passiert das, was er sagt. Also Tat und Wort sind immer in sich zusammen. Wenn Gott sagt, fürchte dich nicht, dann geht die Geschichte nie so weit, dass man sagt, Moment her, ich übe das jetzt mal. Furchtlos sein. Kleinen Moment, ich muss eine Meditationsübung machen. Wenn Gott sagt, fürchte dich nicht und ich höre diese Worte, spüre ich, wie in mir die Furcht weicht. Spüre ich, wie in mir seine Gegenwart mich befriedet. Spüre ich in mir, wie es warm und wohlig ums Herz wird, wie immer wir es dann auch nennen wollen. Und dann sagt er weiter, ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Genau. Das ist das, was sie gesehen haben. Das ist das, was sie gewusst haben. Dieser Jesus ist gekreuzigt und beerdigt. Der Engel sagt, ich weiß, ihr kommt den Gekreuzigten suchen. Und die Geschichte könnte oder der Dialog könnte so weitergehen, aber tja, da seid ihr leider auf dem Holzweg. Den gibt's nicht mehr. Der Gekreuzigte ist nicht mehr der Gekreuzigte allein. Der Gekreuzigte, er ist auferweckt worden, und zwar so, wie er selber vorher gesagt hat. Er ist auferweckt worden, er ist der Gekreuzigte und jetzt der Auferstandene. Er ist der Auferstandene, er ist der Auferweckte, er ist der, der lebt. Kommt, schaut euch den Ort an, wo er gelegen ist. Gott lädt ein, das Wort zu überprüfen. Guck hin. Das Grab ist leer, da ist keiner mehr drin. Du kannst schauen. Die Frauen machen das natürlich jetzt zu dem Moment gar nicht, weil die völlig eingenommen sind von dieser Begegnung. Er ist von den Toten auferweckt worden, das sollen sie sagen. Sie sollen nicht nur schauen, sondern er gibt diesen Frauen einen Auftrag. Geht eilends hin und sagt euren Jüngern. Und dann sagt er ihnen, was sie sagen sollen. Sagt ihnen, er ist von den Toten auferweckt worden. Und siehe, er geht euch voran nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Haben wir vorhin ein klein wenig gefrotzelt darüber, dass die Frauen stehen bleiben und die Männer umgekippt sind. So könnte man jetzt jenen Hinweis unterbringen, warum hat der Herr die Frauen, gerade Frauen, mit der Auferstehungsbotschaft betraut. Er wollte wirklich sicherstellen, dass sie unter die Leute kommt. Und genau so passiert es. Da gingen sie eilig weg vom Grabe. Was hatte sich geändert? Es hatte sich einfach ihre Stimmungslage geändert. Sie waren nicht nur voll Furcht. Sie waren voll Furcht und großer Freude. Was war passiert? zu der Erfahrung des Gekreuzigten, zu der Erfahrung, wir wollten hier unserem Schmerz am Grab Ausdruck geben, zu dieser Erfahrung des Schmerzes, der Trauer und der Not, ist eine Hoffnung getreten, dass doch noch nicht alles vorbei ist. Da ist große Freude über diese Botschaft und diese unglaubliche Begegnung mit dem Auferstandenen. Mit Gott selbst, mit dem Engel, da kommt die ganze Gegenwart Gottes, dass Himmel und Erde einbezogen sind in einer ungeheuren Lichtdichte und spricht sie an. Das war nicht das Letzte. Er ist auferstanden. Und er gibt den Frauen den Auftrag, sagt den Männern, sagt den Jüngern, sie sollen nach Galiläa gehen. Dort wird er ihnen begegnen. Dort werden sie es sehen. Sie werden ihm leibhaftig begegnen, sie werden ihn sehen. Und die Frauen machen sich auf, um es ihnen zu sagen. Matthäus setzt eine kleine Sequenz dazu und sagt, offensichtlich sozusagen auf dem Weg zu den Jüngern, müssen wir jetzt so einfügen, kam ihnen Jesus selbst entgegen und sagt, seid gegrüßt. Sie aber traten hinzu, umfassten seine Füße und warfen sich vor ihm nieder. Ich vermute mal, das müsste wahrscheinlich umgekehrt sein. Sie warfen sich erst vor ihm nieder und umfassten dann seine Füße. Ich glaube nicht, dass die Frauen so lange Arme hatten. Aber gut. Sie traten hinzu, fielen vor ihm nieder und umfassten seine Füße. In dieser kleinen, unscheinbaren Angabe, dass sie sich ihm zu Füßen warfen, liegt vom Griechischen her die Bedeutung der Anbetung. Sich niederwerfen vor Gott, um ihn anzubeten. Wir kennen das auch in anderen religiösen Traditionen, christlichen Traditionen. Die Proskynese ist die Niederwerfung, wo man sich in Kreuzform vor dem Kreuz auf den Boden legt und Gott anbetet. Da hat es seine Fortsetzung gefunden in der christlichen Tradition. Sie fallen Jesus zu Füßen und beten ihn an. Und Jesus sagt zu ihnen, fürchtet euch nicht. Geht hin und verkündigt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Noch einmal hören sie diese Worte. Alle Evangelien berichten die Erscheinung am Grab ziemlich homogen. Alle Evangelisten berichten sehr eindeutig, bis so war es am Grab. Aber dann in der Berichterstattung über die unterschiedlichen Erscheinungen, wann Jesus wem wo erschienen ist, gibt es kleine Veränderungen. Man nimmt also an, dass es unterschiedliche Orte, unterschiedliche Regionen gab, in denen Jesus den Menschen begegnete und wo dann in diesen Kreisen die Tradition halt entsprechend sich ausbildete. Man hat diese Begegnungen, die in ihrer Region erzählt worden sind, halt weitergegeben. Und so sind die unterschiedlichen Begegnungen zusammengekommen. Die Evangelien zum Beispiel berichten nicht, wie der Apostel Paulus, von der Erscheinung der 500 Leute. Das hat nur Paulus, aber nicht die Evangelien. Ist auch egal. Gott jedenfalls begegnet einzelnen Menschen hier und da und dort, um ihnen vor Augen zu führen, was die unglaubliche Botschaft ist, nämlich es gibt ein Leben nach dem Tod. Und könnten wir sagen, schön, dass wir das jetzt auch wissen. Was macht das mit uns? Oder anders gesagt, was ist das Neue an dieser Botschaft? Wir könnten so sagen, bis zum Grabstein waren die beiden Marias sozusagen unterwegs wie alle Zeitgenossen. Das Leben war schön und reich im Hier und Jetzt bis zum Tod. Kommt der Tod, ist alles vorbei. Deshalb leben heute moderne Zeitgenossen, lasst uns essen, lasst uns trinken, denn morgen sind wir tot. Alles, was wir erleben wollen, muss hier und jetzt in diesem Leben sein. Mit der Botschaft der Auferstehung passiert eine interessante Umwertung aller Dinge. Jetzt ist das Grab nicht mehr das Ende. dahinter leuchtet etwas auf. Dahinter leuchtet ein neues Morgenrot auf. Ein Morgenrot des Heils, der Erlösung, der Ewigkeit. Und alle, die diesem Licht begegnen, alle, die diesem Auferstandenen begegnen, alle, die in die Gegenwart Gottes kommen und diese Botschaft hören, fürchte dich nicht, der Herr ist auferstanden. Und alle, die das dann auch aufnehmen und sagen, ich glaube dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, die diesen Auferstandenen begegnen mit der Geschichte der Passion für mein Leben, für meine Schuld und meine Sünde, hören interessanterweise, wie auch die beiden Frauen, den Auftrag, geht jetzt hin und sagt den anderen, dass ich auferstanden bin. Und damit ist mein ganzes Leben unter einem ganz neuen Vorzeichen zu sehen. Mit einem Mal kommt jemand, tritt in mein Leben rein und sagt, ich erlöse dich, ich nehme dir deine Schuld weg, aber jetzt geh hin und sag das den anderen. Ja, wie jetzt? Ich wollte eigentlich weiterleben, so im Sinne von Erlösung, ja danke. Vergebung der Sünden, ja danke. Himmel, ja danke. Und Jesus würde sagen, nee, nee. Erlösung, Vergebung der Sünden, das bekommst du nur durch Nachfolge. Wenn du erlöst worden bist, musst du die Botschaft weitertragen. Wenn du Sündenvergebung empfangen hast, musst du es weitertragen. Wenn du mich als den Auferstandenen erlebt hast, dann darfst du es nicht für dich behalten. Geh und sag es den anderen. Du musst es weitersagen. Wer dem Auferstandenen begegnet, kann nicht bleiben, wo er war. Er wird vom Auferstandenen selbst beauftragt, zum Boten für die Botschaft zu werden. Mit seinem Leben und mit seinen Worten. Die beiden Marias haben diese Botschaft gehört und haben sie weitergegeben. Sie haben erlebt und erfahren, dass Jesus Christus sie persönlich anspricht, berührt und beauftragt. Und die Jungs, die Brüder, sie werden ihre Begegnung mit Jesus bekommen in Galiläa. Dort wird der Herr ihnen als Männern in dem Kreis der Jünger in verschiedenen einzelnen Begegnungen erscheinen. Und er wird sie mit hineinnehmen in gleicher Weise in diese Botschaft. Jetzt, wo ihr wisst, es gibt eine Ewigkeit, es gibt ein Leben, es gibt Licht nach dem Tod. Der Tod ist nicht das Letzte. Folgt mir nach, denn ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Auferstehung. Ich bin die Tür zur Ewigkeit. Aber kommt und folgt mir nach. Anders tut sich das neue Leben für euch nicht auf. Amen.